Ja, es gibt diese Geschichte von einem österreichischen Dichter namens Rainer Maria Rilke, der eines Tages ins Pariser Louvre, in diese große Kunstausstellung gegangen ist und dort eine Skulptur gesehen hat, die ihn sehr, sehr bewegt hat, die ihn ja, in ihren Bann gezogen hat, ihn gefangen genommen hat. Und er ist nach Hause gegangen und hat dieses Gedicht über sie geschrieben und hat dieses Gedicht mit den Worten enden lassen: Du musst dein Leben ändern. Fragt mich nicht, wieso man sein Leben ändern muss, wenn man eine Skulptur gesehen hat, aber ich glaube, bei Gott trifft es sehr gut zu. Wenn wir auf Gott schauen, dann müssen wir unser Leben ändern, dann wollen wir unser Leben ändern. Das haben wir heute in der Predigt gehört. So wunderbar, wenn wir das Evangelium sehen vor Augen, dann lässt es uns nicht unberührt. Dann verändert es unser Leben. Es gibt uns die Kraft dazu. Und ich hoffe auch, dass das der Fall ist bei dieser Predigtreihe, die wir ja, letzte Woche eben gestartet haben mit den Gottesnamen, dass wir nicht nur auf Gott schauen, sondern dass es auch wirklich was mit unserem Leben macht, weil vollkommene Schönheit wird nicht einfach nur betrachtet, sie wird geliebt. Vollkommene Herrlichkeit wird nicht nur wahrgenommen, sie wird gepriesen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Predigten in dieser Predigtreihe über die Gottesnamen uns da auch dabei weiterhelfen. Wie wir vorhin schon gehört haben, geht es heute um den Gottesnamen El Elyon, Gott der Höchste. Und um uns ein Gefühl dafür zu geben, was dieser Name ausdrückt, wollen wir uns zu Beginn der Predigt mal die Geschichte anschauen, in der dieser Name das erste Mal vorkommt, genannt wird. Und danach möchte ich einfach noch grundsätzlich zu ein paar Auswirkungen kommen, die dieser Name hat für uns. Und dann noch ein bisschen, ja, gerade in die Psalmen vor allem hineingehen mit euch. Genau, so, das ist der grobe Plan für die Predigt. Die Geschichte, wo dieser Gottesname das erste Mal vorkommt, ist eine Episode in Abrahams Leben. Wenn wir über Abraham nachdenken, dann kommen uns wahrscheinlich zuallererst das große Thema in seinem Leben, die Verheißung eines Sohnes und auch der Bundesschluss, den Gott mit Abraham tut. In 1. Mose 14, das ist die Geschichte, die wir uns gleich anschauen wollen, da rücken diese Themen eher in den Hintergrund. Das ist irgendwie ein ganz spannendes Thema. Abraham oder damals noch Abram ohne H wird hier zu einem Kriegsherrn, der sich in nichts anderes als einen internationalen Konflikt einmischt. Und ich möchte dazu einfach mal die ersten zwei Verse aus diesem Kapitel lesen. Also 1. Mose 14, 1 bis 2. Da bekommen wir so eine Einführung, ja, was da für ein Konflikt war. Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von China, Arjochs, des Königs von Elassar, Kedorlaomers, des Königs von Elam und Tidals und des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Schemeba, dem König von Seboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Okay. Was hier stattfindet, ist eine Schlacht zwischen insgesamt 9 Königen, 4 gegen 5. Und der Grund dafür war, diese Gruppe von 5 Königen war dem Anführer von den 4 Königen untertan, jahrelang schon, hatten jetzt aber aufgehört, ja, ihre Abgaben zu zahlen. Und ihr Angriff hatte damit letztendlich eine unmissverständliche Botschaft: Wir wollen nicht mehr, dass du über uns Herrscher bist. Und in dieser internationalen Schlacht sollen also letztendlich die Machtverhältnisse neu geordnet werden. Diese Könige kämpfen, um zu zeigen, wer hier der Größte ist, wer der Höchste ist. Und die aufständischen Könige werden schließlich besiegt. Sie müssen fliehen. Sie haben es nicht geschafft, ihren Herrscher zu besiegen, ihm standzuhalten. Und die Frage ist jetzt: Was hat das mit Abraham zu tun? Erstmal nichts. Nur leider ist einer der Könige, der Verlierer, König von Sodom, und wir haben in den Kapiteln davor gelesen, wie Lot, also der Neffe von Abraham, eben nach Sodom gegangen ist, dort zu leben. Und Lot wird jetzt mit viel anderer Beute verschleppt. Es hat also ein Kampf stattgefunden und der Sieger steht fest, bis Abraham die Bühne betritt. Kurzerhand wappnet er seine 318 Knechte und in einer Nachtaktion befreit er nicht nur Lot, sondern jagt seine Feinde noch und schlägt sie, so lesen wir es im Text. Und es steht jetzt nicht ausdrücklich im Text, aber wir können sagen, hey, hier ist ein Wunder geschehen, weil ich meine, Abraham mit seinen 318 Knechten gegen diese vier Könige, die offensichtlich sehr mächtig waren, weil sie andere Königreiche unterworfen haben, Abraham hat diese Könige besiegt. Wir lesen zwar dann im Text noch, dass er noch andere Verbündete hatte, aber nichtsdestotrotz ist es schon eine große Sache gewesen. Und der Krieg ist dann vorbei, Abraham ist wieder auf dem Weg nach Hause und dann tritt ein zehnter König auf, nämlich Melchisedek, der König von Salem. Und er wird im Text als Priester Gottes des Höchsten bezeichnet, also der Priester von El Elyon. Er hat nicht an der Schlacht teilgenommen, aber er weiß, wer der Sieger von der Schlacht war. Und davon erzählt er uns was in den Versen 18 bis 20, die ich mit uns lesen möchte. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. So, welches Wort habe ich jetzt ständig gesagt in den letzten Minuten? Könige, oder? Also in diesem ganzen Kapitel treten die ganze Zeit Könige auf. Und da, wo dann Melchisedek Abraham begegnet, das ist ein Tal, das das Königstal genannt wird. Und was Melchisedeks Worte deutlich machen, ist, der eigentliche wahre König und Herrscher ist Gott der Höchste, El Elyon. Er war es, der Abrahams Feinde in seine Hand gegeben hat. In Vers 20 haben wir das gelesen. Also Abraham, du hast gesiegt, weil du niemand anderen als Gott den Höchsten an deiner Seite hast. So wird uns Gott also hier vorgestellt, als der Höchste. Und das lesen wir nicht nur hier, das lesen wir auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. So schreibt zum Beispiel der Psalmist im Psalm 97, Vers 9, denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Wenn wir von Gott als dem Höchsten sprechen, dann sagen wir damit, dass er über alles, über jeden Macht hat, ob irdisch oder geistlich. Er ist über allem erhoben. Wir haben sogar im Neuen Testament Stellen, wo Dämonen sprechen und sie nennen Gott ebenfalls den Allerhöchsten. Und es ist schon bemerkenswert, also sie hassen Gott zwar, aber sie können doch nicht leugnen, dass er letztendlich der Höchste über allem ist. Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, herrscht auch souverän über Himmel und Erde. Ich glaube, das darf uns eine große Ermutigung sein. Damit sind wir jetzt auch an dem Punkt angekommen, was diese Eigenschaft Gottes für uns auch unser Leben bedeutet. Sie ermutigt uns, weil wir dürfen wissen, wir sind Kinder von diesem Höchsten. Und ich möchte kurz erklären, wie das dazu gekommen ist, weil das ist erstmal, klingt vielleicht erstmal komisch, Kinder von dem Höchsten zu sein, weil wenn er der Höchste ist, wie können wir dann an ihn rankommen? Und gerade auch für jemanden, der noch gar nicht in der Beziehung mit diesem Gott, mit diesem Höchsten steht, Es ist sehr wichtig zu wissen, ja, wie kann es überhaupt sein, dass wir in eine Beziehung zu diesem Höchsten kommen können? Und die Antwort ist, niemand kommt an ihn heran. Er steht ja über allem. Und es ist die Frage, okay, heißt es, ich muss mich einfach enorm anstrengen, um in einen Stand zu kommen, damit ich mich sein Kind nennen darf? Muss ich mit meinen Ambitionen und Zielen vielleicht einfach hoch genug zielen, damit ich mit ihm in eine Beziehung treten kann? Muss ich mein volles Potenzial ausschöpfen? Meine beste Version meiner selbst werden? Und die Antwort ist nein, nein, musst du nicht. Weil selbst wenn du es wärst, würdest du immer noch nicht würdig für diesen Höchsten sein. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir vergeblich arbeiten, wenn wir versuchen, zu Gott zu kommen. Nein, er muss zu uns kommen. Der Allerhöchste muss sich selbst erniedrigen, muss auf unsere Ebene herabkommen, damit wir in Beziehung mit ihm treten können. Und das ist die Geschichte von Jesus. Jesus hat sich entschieden, den Himmel zu verlassen, der Ort, wo der Höchste thront, und hier auf die Erde zu kommen und sich zu erniedrigen. Es gibt einen Bibelvers, der lautet folgendermaßen: Er, Jesus, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und was wir hier sehen, ist, der Allerhöchste stirbt einen Verbrechertod. Und was die Bibel auch deutlich macht, ist, diesen Tod hätten wir eigentlich verdient, weil wir sind vor Gott Verbrecher, wir sind Sünder. Aber der Allerhöchste hat diesen Tod auf sich genommen, damit jedem, der ihm vertraut, vergeben werden kann und Beziehung mit Gott möglich ist, mit diesem Allerhöchsten, den man sonst niemals erreichen würde. Und wenn du in einer Beziehung mit ihm stehst, dann ist es so wunderbar und so ermutigend, mit dem Höchsten zusammen in einer Beziehung zu stehen, weil das gibt unglaubliche Sicherheit. Im Psalm 91, in den Versen 1 bis 2, lesen wir von dieser Sicherheit, wenn der Psalmist schreibt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Als ich noch ein ziemlich kleines Kind war, habe ich, wenn ich das gehört habe, oder es gibt ja auch so ein Lied, immer an einen Regenschirm gedacht, bis ich dann irgendwann erkannt habe, dass es keine Regenschirme in der Bibel gab. Aber ich glaube, dass es doch eine gute Illustration sein kann. Regenschirme haben oftmals viele Probleme. Sie können zu klein sein, sie können so, wenn es sehr stark windet, so hochklappen, dass sie zu so einer Auffangschale werden und nicht mehr uns schützen. Oft kommen auch diese Stangen aus den Halterungen raus und das ist dann auch nicht besonders toll. Aber sind wir unter Gottes Schirm, kann der Regen noch so stark runterprassen, können die Stürme noch so stark sein. Wir dürfen uns sicher fühlen, weil der Höchste bei uns ist. In einer Welt voller Unsicherheit ist es unsere Zuversicht. Wenn von allen Seiten Hoffnungslosigkeit irgendwie einprasselt, ist er unser Gott, auf den wir hoffen dürfen, wie es der Psalmist sagt. Und gerade auch in Schattenseiten des Lebens ist es so gut zu wissen, dass es da einen Schatten des Allmächtigen gibt, unter dem wir uns versammeln dürfen, unter dem wir uns verstecken dürfen. Diese Verse zeigen uns, dass der Höchste und Allmächtige nicht nur Kraft hat, sondern auch Liebe für uns. Das bedeutet nicht, dass er uns von all den Stürmen fernhalten würde, sondern dass er uns in den Stürmen schützt und bewahrt. Und oft nutzt er auch gerade schwierige Zeiten. Oft nutzt er gerade auch Stürme, um uns näher zu ihm zu bringen, mehr unter seinen Schirm. Ein Schriftsteller hat über seine eigenen schwierigen Lebenszeiten reflektiert und er schreibt einen Satz, den ich wunderschön finde. Er schreibt: Ist die Dunkelheit, die mich befällt, letzten Endes nur der Schatten seiner Hand, die sich liebevoll ausstreckt? Ich lese nochmal vor, weil er nicht ganz einfach geschrieben ist. Ist die Dunkelheit, die mich befällt, letzten Endes nur der Schatten seiner Hand, die sich liebevoll ausstreckt? Und dass diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, sagt uns und versichert uns Gott, der Allerhöchste. Und dass Gott über allem steht, ist uns auch dann eine große Ermutigung, wenn wir in Zeiten stehen, in denen unser Glaube schwach wird, in denen wir vielleicht Zweifel haben, in denen wir in Ängsten sind. Und vielleicht ist es bei dir gar nicht so, trägst du das gar nicht so offensichtlich mit dir rum, aber du bist gerade in der Zeit, wo es dir schwerfällt, wirklich die Liebe Gottes für dich in Anspruch zu nehmen. Und auch hier sehen wir, wie der Allerhöchste uns da ermutigen kann. Paulus in Römer 8, er spricht nicht explizit vom Allerhöchsten, aber das, was er hier sagt, zeigt, okay, Gott ist über allem und es bedeutet, dass er uns auch in unserem Glauben Sicherheit, Heilssicherheit schenken kann, Heilsgewissheit. In Römer 8, 38 bis 39 schreibt er, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Warum kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen? Weil nichts höher ist als unser Gott. Die Tatsache, dass Gott der Höchste ist, darf uns also enorm ermutigen und erinnert uns daran, dass Gott unser fester Schutz in allen Lebenslagen ist. Und ich glaube, das führt uns zu einer anderen Auswirkung, nämlich dass wir, oder zu einer anderen Reaktion vielleicht, dass wir Gott dafür loben. Das ist ja eigentlich die natürliche Reaktion, dass wir Gott anbeten und dafür loben. Lobpreis für den Höchsten. Und wir können das Ganze auch in einem einfachen Satz zusammenfassen, so eine Art Merksatz, der dich vielleicht in der nächsten Woche begleiten kann. Und zwar, es ist dieser Satz, singe dem Sieger, der dich segnet. Ein ganz einfacher Satz, 3S. Singe dem Sieger, der dich segnet. Gott ist der Sieger über allem und jeden. Er segnet uns, indem er sich mit seiner Allmacht für uns sorgt. Und das führt uns letztendlich zum Singen, zum Anbeten, zum Lobpreis. Singe dem Sieger, der dich segnet. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir eine Liste angeschaut, wo all die Verwendung von diesem Titel für Gott, der Allerhöchste, vorkommen. Und das Buch, das mit Abstand die meisten Verwendungen hat, sind die Psalmen. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, der Allerhöchste sollte von uns gepriesen werden. Die Psalmen sind das Lobpreisbuch der Bibel. Und es zeigt uns, dass wir wirklich in Anbetung vor ihm fallen dürfen, weil er der Höchste ist. Und ganz grundlegend bedeutet das, den Höchsten auch an die höchste Stelle zu setzen. Wenn Gott sich als der Allerhöchste bezeichnet, dann macht er unmissverständlich deutlich, dass er auch den ersten Platz in deinem Leben haben möchte. Dass er dieser Gravitationspunkt deiner Liebe und deines Lobes sein möchte. Und solange das nicht geschieht, sind wir nicht nur Gott ungehorsam, wir können auch niemals zu wahrer Erfüllung finden. Jemand hat mal diesen Satz gesagt, setze das Erste an die erste Stelle und das Zweite wird dir dazugegeben. Setzt du aber das Zweite an die erste Stelle, verlierst du beides. Wenn etwas anderes im Zentrum unserer Liebe ist und unseres Lobs, lieben wir am Ende weder Gott noch das andere wirklich so, wie es sein sollte. Sobald irgendeine Sache an die Stelle von Gott tritt, wird sie früher oder später unter der Last der Erwartung zusammenbrechen, die wir an sie stellen. Weil deine Karriere ist schlichtweg nicht dazu da, dir wahre Erfüllung zu bringen. Selbst deine Familie ist nicht dazu da. Oder dein Aussehen oder deine Fähigkeiten. Erfüllung, wahre Erfüllung finden wir nur bei Gott. Und um Gott wirklich loben zu können, müssen wir deswegen feststellen, dass er tatsächlich besser ist als diese Götzen, die wir uns oft machen. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Das ist gerade, ich denke, auch ganz gut zu diesem Thema passt. Es ist Anerkennung. Und ich möchte da ein kleines persönliches Zeugnis sozusagen mitgeben. Wenn man hier als Trainee in die Gemeinde kommt, ich spreche jetzt nur für mich, aber ich schätze, dass die anderen Trainees, denen das nicht ganz fremd ist, du kennst normalerweise die Gemeinde schon, weil die nicht ganz unbekannt ist. Du kennst die Pastoren, weil die vielleicht auf Konferenzen sprechen oder durch einen Podcast oder auf YouTube, die Gottesdienste, was auch immer. Und du möchtest es nicht verhauen. Und das birgt eine Gefahr in sich, weil wenn du deine Arbeit dann machst, du eher daran denkst, okay, was denken zum Beispiel die Pastoren von mir, was denken vielleicht die Ältesten von mir, was denkt ihr von mir? Und warum ist es eine Gefahr? Weil es das Denken wegdrängt, ich möchte diese Arbeit für Gottes Ehre tun. Es ist ein Unterschied zwischen dem Ziel, gute Arbeit zu machen und Arbeit zu machen, die andere Leute gut finden. Und in einem Gemeindekontext ist überlappen diese beiden Bereiche im Optimalfall. Aber im Endeffekt geht es hier um die Motivation. Also tue ich diese Sache gerade, um von Menschen anerkannt zu werden? Oder tue ich sie, um Gott zu ehren? In dem Wissen, dass ich von ihm schon anerkannt bin. Und das ist ja das Absurde, wenn wir von Menschen Anerkennung suchen. Wir haben schon Anerkennung von dem Allerhöchsten. Wir haben Liebe von dem Allerhöchsten, die niemals enden wird. Es ist so, als hätten wir eine unglaublich leckere Torte vor uns und wir bevorzugen doch lieber diese Sandkuchen, die man mit diesen Formen am Strand macht. Selbst wenn sich jeder von dir abwenden würde und dich verabscheuen würde, würde doch die Liebe des Höchsten genug sein, um dein Herz zur Ruhe zu führen. Und so überzeugt ich davon bin, dass es wahr ist, so überzeugt bin ich auch, oder desto bewusst bin ich mir, dass es oft sehr lange dauert, oder oft lange dauert, bis diese Wahrheit wirklich in unserem Denken und Verhalten Gestalt annehmen. Ein Leben mit Gott im Zentrum ist ein umkämpftes Leben, weil der Feind das Gegenteil will. Und da muss der Herr viel Gnade schenken. Und wir sollten uns auch immer wieder hinterfragen, was bestimmt unser Denken, unser Handeln derzeit. Deswegen lasst uns Gott darum bitten, dass wir lernen, diese Worte zu sprechen, die der Psalmist im Psalm 92, Vers 2 sagt. Und damit möchte ich schließen. Er sagt dort, das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen. Deinem Namen, du Höchster. Amen.